ein oder zwei Wochen vor den Ferien haben wir von der Schulleitung eine Mail bekommen. Diese Mail ging an die Schülerinnen und Schüler und der Titel war Kausalkette. Kausalkette. Und dann stand Folgendes: Feines Essen aus der Mensa, dann so ein Pfeil, Speis und Trank am Klassentisch, wieder so ein Pfeil, dreckiges Geschirr, Pfeil, Rückgabegeschirr in der Mensa nach dem Essen. Schwierig zu verstehen? Nicht wirklich, oder? Danke. Schönen Tag wünscht Ihnen Rektor und Direktorin. Kausalkette. Wir haben oftmals, gerade als Klassenlehrperson, die Aufgabe bekommen, das unseren Schülerinnen und Schülern zu sagen, dass dreckiges Geschirr wieder zurückgestellt werden soll. Aber offenbar ist das für Gymnasiasten heutzutage etwas zu schwierig, obwohl sie eigentlich ziemlich intelligent sind. Deswegen diese Mail. Es braucht manchmal solche Kausalketten. Und wir alle kennen das, Kausalketten. Was ist eine Kausalkette? Es ist das Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung. Wenn wir über die Ampel fahren, über Rot fahren, dann ist die Wirkung eine Buße. Oder positiv, wenn wir für eine Prüfung lernen, die Materie gut verstehen, dann haben wir eine gute Note, meistens. Im Französisch war das bei mir nicht der Fall. Aber eine Ursache und dann eine Wirkung. Und ich möchte heute über zwei Kausalketten sprechen. Zwei Kausalketten in unserem Text in Römer 5, die Verse 18 bis 21. Zwei Kausalketten. Und wichtig ist, die Gnade in dem Ganzen ist mächtiger. Beide Kausalketten sind real. Beide Kausalketten haben eine Ursache und eine definitive Auswirkung. Und wir dürfen wissen, dass gerade bei der zweiten Kausalkette, dass die Gnade mächtiger ist. Und so möchte ich den Text lesen in Römer 5, 18 bis 21 und dann mit euch diese zwei Kausalketten genauer anschauen. Wie nun durch die Übertretung des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Denn genau wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sünden geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Das Gesetz aber ist dazu gekommen, damit die Übertretung noch deutlicher würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Damit so, wie die Sünde geherrscht hat zum Tod, so auch die Gnade durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben herrscht, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Zwei Kausalketten. Die erste Kausalkette, Adam, Sünde, Verdammnis. Die Ursache von der Verdammnis ist die Sünde von Adam, die Sünde, die der Mensch begangen hat. Und die zweite Kausalkette ist Jesus, Gnade, ewiges Leben. Also diese zwei Kausalketten möchte ich hier aus diesem Text herausnehmen, anschauen und dann zum dritten Punkt ein paar praktische Konsequenzen mit euch anschauen. Kommen wir zur ersten Kausalkette. Adam, Sünde, Verdammnis für alle. Wir lesen das in Vers 18 und 19. Wie nun durch die Sünde des einen, die Sünde von Adam, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist. Und dann Vers 19. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sünden geworden sind. Warum haben wir heute Krankheiten, Krieg, Tod, all dieses Schlechte, das wir in den Medien lesen? Die Ursache ist die Sünde des einen. Und diese Sünde des einen wurde übertragen auf die ganze Menschheit. In Römer 1, 1 bis Kapitel 5 wird diese Sünde immer wieder aufgezeigt. Wird aufgezeigt, wie durch eine Person, den Adam, die Sünde auf die ganze Menschheit übertragen wurde. Aber es wird auch immer wieder aufgezeigt, wie durch die Gerechtigkeit des einen, durch Jesus, Gnade möglich ist für alle, die zu Jesus kommen. Also obwohl es eigentlich eine sehr düstere und negative Geschichte ist, negative, herausfordernde Information, haben wir auch immer wieder diese Hoffnung. Aber zuerst startet Paulus im Römerbrief, das haben wir gesehen, circa vor einem Jahr, mit dieser Aussage, durch die Sünde kommt letztendlich die Verdammnis. Was ist Sünde genau? Es ist im Griechischen Hamartia und im Hebräischen Chata. Und Hamartia und Chata bedeutet beides Zielverfehlung. Man verfehlt das Ziel. Das haben auch die griechischen Philosophen benutzt, diesen Begriff, als sie zum Beispiel jemand mit einem Pfeilbogen beschreiben wollten, der mit seinem Pfeil auf ein Ziel gezielt hat und dann daneben schießt. Ja, was ist denn das Ziel des Menschen? Das Ziel ist es, als Geschöpf Gottes mit seinem Schöpfer in Harmonie, in vollkommenem Frieden zu leben. Dazu ist der Mensch, bist du und ich, ursprünglich geschaffen worden. Und jetzt verfehlen wir das Ziel durch die Sünde. Wir verfehlen nicht nur ein bisschen, sondern wir gehen in eine ganz andere Richtung. Wir haben eine 180-Grad-Abwendung gemacht von diesem Ziel. Wir laufen buchstäblich nicht nur ein wenig an Gott vorbei, sondern wir kehren uns um und laufen in die andere Richtung. Wir möchten nichts mit Gott zu tun haben. Gott hat den Menschen in ein Paradies gestellt, in einen wunderbaren Garten, ohne Sünde, ohne CO2-Ausstoß, ohne all diese Probleme, die wir heute haben. Und es war ein paradiesischer Zustand. Und Gott war in der Mitte von diesem Paradies und der Mensch konnte mit Gott diese Gemeinschaft genießen. Und es war absolut herrlich. Und dann lesen wir, dass Satan kam, den Mensch verführte und der Mensch hat sich von Gott abgewendet, war aktiv in der Rebellion und sagt, ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Ich vertraue nicht auf dich, ich vertraue nicht darauf, dass ich diesen ganzen Garten mit all dieser Herrlichkeit benutzen kann, von den Früchten essen kann, sondern ich möchte genau das tun, wo du gesagt hast, dass ich nicht tun soll, nämlich von diesem einen Baum die Frucht zu essen. Und dann lesen wir in Römer 5, 12, darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Also wir können nicht einfach Adam die Schuld geben, ja, wegen dir bin ich jetzt in diesem Zustand, sondern wir alle sündigen. Wir alle haben ein Herz, das mit einem Virus befallen ist, wo umprogrammiert werden muss. Wir brauchen ein neues Herz. Und es ist spannend zu sehen, dass jetzt im Römerbrief der Begriff Sünde, Hamartia, 48 Mal vorkommt und 45 Mal im Singular, in der Einzahlform. Also Paulus spricht immer von dieser einen Sünde. Und das ist nicht, dass man irgendein Gebot oder so bricht, sondern es ist ein Zustand, in dem der Mensch drin ist, in einem sündhaften Zustand. Und die Auswirkung daraus, weil eben das Herz falsch programmiert ist, ist, dass das Programm, die Auswirkung des Programms, das, was auf dem Bildschirm erscheint, dann falsch ist. 45 Mal im Singular, der Zustand des Menschen ist in einem sündhaften Zustand und die Auswirkung ist dann, dass man die Gebote bricht, dass man lügt und stiehlt und so weiter. Das zweite helvetische Bekenntnis von Bullinger war lange Zeit das Bekenntnis der Schweizerischen Landeskirche. Wunderbares Bekenntnis, kann ich praktisch eins zu eins unterschreiben. In diesem zweiten helvetischen Bekenntnis in Kapitel 8 wird beschrieben, was die Sünde ist. Ich möchte das mal vorlesen. Unter Sünde verstehen wir aber jene angeborene Verderbtheit des Menschen, die von unseren Voreltern Adam und Eva auf uns alle übertragen und fortgepflanzt wurde. Durch sie sind wir versunken in verkehrte Begierden, abgewandt vom Guten, aber geneigt zu allem Bösen. Erfüllt mit aller Schlechtigkeit, Misstrauen, Verachtung und Hass gegen Gott und können aus uns selbst nichts Gutes tun, ja nicht einmal denken. Also sehr heftig, wie hier die Sünde beschrieben wird. Weil das Herz ein Virus hat, total anders eingestellt ist als ursprünglich, dass Adam und Eva waren, hat das Auswirkungen auf den ganzen Menschen, auf seine Gefühls, auf seine Gefühle, auf den Verstand und letztlich auch auf sein Handeln. Wir haben verkehrte Begierden. Das heißt, wir denken zuerst mal an uns. Wir wollen, dass es uns gut geht, dass es mir gut geht und ich möchte mein Leben führen, so wie ich es für richtig finde. Und dann denke ich nicht, was Gott möchte. Und vielleicht kann ich ein bisschen fromm sein, aber letztendlich habe ich Schlechtigkeit, Misstrauen in mir drin. Und das ist dieser Zustand, der Paulus hier auch beschreibt, bereits in Römer 3, 10 und 12. Er sagt, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Jetzt könnte man sagen, ja, aber so schlimm bin ich doch gar nicht. Ich helfe älteren Menschen über die Straße. Ich habe auch schon für den Nachbarn einen Kuchen gebacken. Ich fluche eigentlich nicht so viel. Aber dann lesen wir in Vers 20, Römer 5, Vers 20, dass das Gesetz dazu gekommen ist. Und es heißt hier, das Gesetz aber ist dazu gekommen, damit die Sünde, die Übertretung, noch deutlicher würde. Also wir können einen Test machen anhand vom Gesetz. Nehmen wir mal die 10 Gebote, wir schauen die an und schauen, wenn wir die perfekt einhalten würden, kämen wir in den Himmel. Und das erste Gebot ist, man soll keinen anderen Gott haben neben Gott im Himmel. Wer von uns hat das schon eingehalten? Dass wir nur uns auf Gott ausrichten und nie auf das, was wir möchten. Wir vertrauen hundertprozentig Gott. Da fängt es schon an, schwierig. Oder du sollst nicht lügen. Jemand, der lügt, nennen wir einen Lügner. Du sollst nicht stehlen. Jemand, der stiehlt, nennen wir einen Dieb. Du sollst nicht Ehe brechen. Und Jesus sagt sogar in Gedanken, lüstend auf eine Frau schauen. Wer das macht, bricht die Ehe, ist ein Ehebrecher. Und ich denke, irgendwo finden wir uns da, vielleicht sogar in mehreren Sachen. Das heißt also, wir sind Diebe, wir sind Lügner, wir sind Ehebrecher. Und vielleicht sind andere ein bisschen mehr als andere, aber wir alle haben das schon mal gemacht. Niemand von uns ist diese Perfektion, die Gott eigentlich verlangt. Und gehen wir diese 10 Gebote durch, dann sehen wir, das Gesetz zeigt noch deutlicher, dass wir eben in einem Zustand der Sünde drin sind. Jonathan Edwards, er dozierte an der Yale University im 18. Jahrhundert, ein sehr bekannter Prediger, Theologe, der hielt eine Predigt mit dem Titel, so einen Titel würden wir wahrscheinlich heute nicht mehr gebrauchen, und zwar benennt er die Predigt Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Er zeigt also auf, was die Sünde mit dem Mensch macht und in welchem Zustand der Mensch ist. Und ich lese da ein paar Ausschnitte daraus. Er sagt, alle Gottlosen stehen bereits unter dem Gerichtsurteil der Verdammung zur Hölle. Sie haben es nicht nur verdient, dorthin hinabgestoßen zu werden. Der Rechtsspruch des Gesetzes Gottes, jene ewige und unumstößliche Vorschrift der Gerechtigkeit, die Gott zwischen sich und der Menschheit aufgestellt hat, ist gegen sie ergangen und steht gegen sie. Schon deshalb sind sie jetzt schon zur Hölle verdammt. Johannes 3,18. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Wir kennen Johannes 3,16, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das zitieren wir sehr gerne, das ist eine wunderbare Aussage. Aber zwei Verse weiter heißt es, diejenigen, die nicht glauben, die werden nicht erst, wenn sie sterben, verdammt, sondern sie sind jetzt schon gerichtet. Das heißt, wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist, bist du gerichtet in Gottes Augen. Und dann sagt er weiter, Jonathan Edwards, demnach gehört jeder unbekehrte Mensch eigentlich in die Hölle. Er sagt weiter, die Seelen der gottlosen Menschen sind dermaßen verdorben, dass sie sofort zur Hölle fahren würden, wenn Gott sie nicht zurückhalten würde. Muss ich das mal vorstellen? Man sündigt gegen den herrlichen, einzigartigen, souveränen, gerechten Gott. Man sündigt, macht es sogar bewusst. Und weil nichts passiert, denken wir, dann ist es vielleicht nicht so schlimm. Aber in Gottes Augen gehört man in die Hölle. Und das Einzige, warum du und ich im Moment nicht in der Hölle sind, ist, weil Gott gnädig ist. Er sagt, wenn Gott ihr keinen Einhalt gebürte, so bräuchte es nichts anderes, um die Seele ganz und gar ins Unglück zu bringen. Die Verdorbenheit des menschlichen Herzens ist maßlos und ohne Grenzen in ihrer Raserei. Solange der böse Mensch hier lebt, ist sie wie ein Feuer, das wegen Gottes Einhalt nicht um sich greifen kann. Also die Gnade Gottes löscht das Feuer um uns herum ständig immer und immer und immer wieder aus und ruft uns auf zur Umkehr. Würde das Gott nicht machen, wir wären in der Hölle. Das zweite helvetische Bekenntnis sagt in Kapitel 8, aus diesem Grunde sind wir ganz nach unserem Verdienst dem Zorn Gottes verfallen und werden gerechten Strafen unterworfen. So wären wir auch alle von Gott verstoßen, wenn uns nicht der Erlöser Christus wiederhergestellt hätte. Also die erste Kausalkette ist Ursache-Wirkung, Ursache, die Sünde des ersten Menschen übertragen auf die gesamte Menschheit. Unsere Sünden haben die Auswirkung, dass es ewige Verdammnis nach sich zieht. Und die kommt, wenn diese Kausalkette nicht durchbrochen wird. Und jetzt die wunderbare Botschaft der zweiten Kausalkette, die uns Paulus hier aufzeigt. Vers 18, wie nun durch die Übertretung des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so auch die Gerechtigkeit des einen, die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Jetzt haben wir hier eine wunderbare Lösung. Wir Menschen müssen nicht ewig verloren gehen. Und nicht, weil wir irgendwie jetzt plötzlich besser sein können oder wieder das gut machen können aus eigener Kraft, sondern weil Gott einen Erlöser geschickt hat, Jesus Christus. Jesus wird hier als den zweiten Adam vorgestellt in Römer 5. Der erste Adam hat versagt, die Menschheit hat versagt und jetzt kommt Gott in Form eines Menschen auf diese Welt und macht alle diese Tests durch, die eigentlich der erste Adam hätte bestehen sollen. Jesus kommt auf diese Welt, wird versucht von Satan, wird immer wieder gelockt, wird von Menschen abgelehnt, wird angespuckt, wird angegriffen, geht sogar so weit, dass er ans Kreuz genagelt wird. Und in all dem hat Jesus nie sich versündigt. hat nie eine Sünde begangen. Er hat ein vollkommenes, heiliges Leben geführt. In absoluter Perfektion. Er war nie neidisch. Er hatte nie schlechte Worte gesprochen, er war nie ungehorsam, er hat nicht die 10 Gebote jemals in irgendeiner Form gebrochen. Im Gegenteil, er hat alle Gebote bis zu seiner Perfektion eingehalten. Das, was eigentlich jeder Mensch hätte tun sollen. Und dieses perfekte, gerechte Leben wird jetzt dem Menschen geschenkt. Es heißt hier, wir durch einen Menschen die Gerechtigkeit des einen, die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen ist. Also jetzt hat Jesus ein perfektes Leben gelebt und dieses perfekte Leben wird dem Menschen geschenkt, der sein Vertrauen auf Jesus setzt. Der Professor für biblische Theologie, Religionsphilosophie und Pädagogik an der Universität Wien, Eduard Böhl, er starb 1904, also vor etwa 100, 120 Jahren, er schreibt Folgendes. Er hat ein Werk geschrieben, das Werk heißt Dogmatik, und hat aufgezeigt, wie jetzt die Bibel die Erlösung beschreibt. Und zwar, er sagt, unseres jammervollen Zustandes hat Gott sich schon vor der Weltgrundlegung erbarmt. Da bereits fasste er den Entschluss, uns freiwillig zu lieben, als wir noch Sünder, ja Gottlose und Gottverhasste waren. Römer 5, Vers 6. Seine freiwillige Liebe wollte er beweisen, eine Welt wollte er lieben, die nichts Liebenswertes an sich hat, denn sie liegt ja ganz und gar im Schoß des Argen. Mit einem staunenswerten Wunder haben wir es hier zu tun. Dass Gott nämlich eine fluch- und verdammungswürdige Welt hat lieben wollen, und zwar aus eigener Initiative, ohne irgendeinen Anlass, den ihm die Welt geboten hätte. Gott möchte die Welt lieb haben. Gott schickt seinen Sohn in Liebe hier auf diese Welt. Und wir haben das gerade vor ungefähr einer Woche gefeiert, Weihnachten, dass Gott Mensch wurde, in einer Krippe geboren wurde, ein perfektes Leben gelebt hat und sogar die Schuld am Kreuz von Golgatha auf sich genommen hat, damit unsere Schuld, die eigentlich auf uns lastet, nicht mehr bei uns sein muss, sondern am Kreuz genagelt ist auf Jesus. Und dass das perfekte Leben von Jesus, dass dieses Geschenk uns Menschen gegeben wird. Wir vertrauen nicht mehr auf uns, auf unsere eigene Gerechtigkeit, die wir gesehen haben, nicht wirklich so gerecht ist, sondern wir vertrauen auf die vollkommene Gerechtigkeit von Jesus Christus. Eduard Böhl schreibt, dass der Mensch 2 Pflichten hat, von der Bibel aus gesehen. Und zwar, er sollte eigentlich Gottes Gesetz vollkommen halten und, wenn er es nicht tut, die ganze Strafe dafür tragen. Die ganze Strafe dafür tragen. Und beides hat der Mensch nicht gemacht. Er hat das Gesetz weder vollkommen gehalten, noch hat er irgendein perfektes Leben geführt, sondern hat sich versündigt. Und jetzt müsste der Mensch eigentlich die Strafe auf sich nehmen. Und jetzt kann der Mensch diese Strafe nicht auf sich nehmen. Er kann es nicht wieder gut machen. Da kann man noch so viel opfern und noch so viel Gutes tun. Den heiligen Gott zu missachten, hat eine ewige Strafe mit sich. Gott ist ewig, die Strafe ist ewig. Und jetzt sagt Böhl, Jesus hat die auf den Menschen lautende doppelte Pflicht, eben alles vollkommen einzuhalten, oder dann die Strafe zu tragen, absolut perfekt eingelöst. Er hat Gott dem Vater bezahlt mit seinem Blute. Die Dahingabe seines Lebens hat den Charakter eines Lösegelds, wodurch die vielen, die in der Haft sich befanden und des Todes gewärtig sein mussten, frei ausgingen. Jesus hat das Lösegeld gezahlt am Kreuz von Golgatha. Markus 10, 45. Denn auch den Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Der Schlüsselvers aus dem Markus-Evangelium. Jesus hat alles getan, um dich und mich aus der ewigen Verdammnis zu retten. Und wie wunderbar doch das ist. Die Gnade ist mächtiger. Das ist etwas, was Paulus immer und immer und immer wieder aufzeigt, gerade hier im Kapitel 5. In Vers 9 beispielsweise. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Also es ist nicht einfach nur wieder ein Gutmachen von dem Schlechten, das der Mensch gemacht hat, dass es wieder eine Nullbilanz gibt, sondern wie viel mehr werden wir gerettet. Es ist ein x-faches Mehrwert, diese Gnade zu erhalten, nämlich so weit, dass wir ewiges Leben bekommen. Wie viel mehr ist diese Gnade mächtig? Vers 15. Wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß gekommen? Wie viel mehr? Vers 17. Wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen? Und Vers 20. Die Gnade ist noch viel mächtiger. Also immer und immer und immer wieder wird jetzt diese Kausalkette, diese zweite Kausalkette aufgezeigt. Die Ursache für das ewige Leben ist, dass Jesus die Schuld auf sich genommen hat und die Strafe dafür gezahlt hat am Kreuz. Und die Auswirkung ist, dass du und ich jetzt ewiges Leben haben. Die erste Kausalkette ist gebrochen, ist zerstört. Durch die zweite Kausalkette, dass Jesus alles getan hat, um damit wir gerettet werden dürfen. Die Gnade ist mächtiger. Die Gnade ist mächtiger als alles Böse auf dieser Welt. Das ist diese wunderbare Botschaft, die Paulus hier aufzeigen will. Aber wir erkennen erst, wie wunderbar diese Botschaft wirklich ist, wenn wir unseren Zustand wirklich erkennen. Eine kranke Person erkennt erst, wie wunderbar ein Medikament ist oder ein Heilmittel ist, wenn sie ihren kranken Zustand auch sieht. Wenn jemand ein bisschen hustet und bekommt eine Tablette, dann ist man dankbar, dass Husten etwas mühsam ist. Aber wir sind nicht einfach am Husten in unserem natürlichen Zustand als Menschen, sondern wir haben ein Krebsgeschwür in uns drin, das keine Chemotherapie auf dieser Welt irgendwo zerstören kann. Diese Sünde ist ein Krebsgeschwür, das um sich greift. Da braucht es das absolute Heilmittel, Jesus Christus. Und wenn wir merken, dass wir von diesem Krebs befallen sind und dass wir da eine Lösung haben, nur in Jesus haben, dann rennen wir automatisch zu Jesus. Wie dankbar ist man, wenn man auf das Leiden, das man hat, eine Lösung hat. Und wir haben nicht nur eine Lösung, sondern wir haben sogar einen Erlöser, Jesus Christus. Die Gnade ist mächtiger. Ich möchte noch ein paar praktische Konsequenzen jetzt von diesem Bibeltext aufzeigen. Die erste praktische Konsequenz ist, denke über deinen momentanen Zustand mal nach. Nimm dir mal Zeit dazu. Nicht einfach so nach dem Mittagessen, kurz bevor man dann ins Fernsehzimmer geht und Fernsehen schaut, so 2-3 Minuten, sondern vielleicht mal einen Spaziergang machen oder sich in eine ruhige Ecke zurückziehen und mal reflektieren, okay, in welchem Zustand bin ich eigentlich? In welcher Kausalkette befinde ich mich? Bin ich mit Jesus unterwegs oder nicht? Was sind die Konsequenzen davon? Thomas Watson, ein Puritaner, der in Cambridge unterrichtet wurde im 17. Jahrhundert, er schrieb eine Auslegung zum Westminster-Bekenntnis, ein ganz wichtiges Bekenntnis. Und er sagt, wir sollen regelmäßig auch als Christen über die Sünde reflektieren.
Und er sagt, oh, lasst uns die Sünde hassen. In der geringsten Sünde ist mehr Böses als im größten körperlichen Übel, das uns befallen kann. In einem Tropfen Sünde ist mehr Böses als in einem Meer von Trübsal. Trübsal ist wie der Riss in einem Mantel, Sünde aber wie ein Stich ins Herz.
Sünde ist so etwas Schreckliches, dass wir uns mal das bewusst sind, wie furchtbar das eigentlich ist. Dass wir darüber nachdenken, heieiei, wenn ich in meinem sündhaften Zustand verbleiben würde, was hätte das für grauenhafte Konsequenzen? Einfach mal darüber nachdenken, damit wir reflektieren. Watson schreibt, die Sünde ist ein so großes Übel, wie dankbar sollten wir dann gegenüber Gott sein, wenn er unsere Sünden weggenommen hat. Wenn wir eine körperliche Krankheit hätten, eine Seuche zum Beispiel, und sie würde weggenommen, wie dankbar wären wir dann? Noch viel dankbarer müssten wir sein, wenn die Sünde weggenommen wird. Gott nimmt die Schuld der Sünde durch vergebende Gnade weg und die Macht der Sünde durch tötende Gnade. Seine Gnade ist vergebend und seine Gnade tötet die Sünde. Und als Beweis dafür das Kreuz. Das Kreuz, das das Symbol des Christentums wurde, so ab dem 4. Jahrhundert. Das Kreuz, wo Jesus die Sünde auf sich genommen hat und vom Kreuz aus seine Liebe uns Menschen gezeigt hat, dass wir ewiges Leben erhalten dürfen. Wir sollen darüber nachdenken, Psalm 1, darüber nachdenken, Tag und Nacht, über die Gebote Gottes, über das Wort Gottes, darüber nachdenken. Aber dann nicht einfach bei der Sünde verbleiben, sondern bei der Lösung, bei der Erlösung. Wenn wir auf unsere Sündhaftigkeit schauen, dann sehen wir immer wieder einen Grund, dass Gott uns verdammen würde. Aber wir sollen nicht einfach bei der Sünde bleiben, sondern wir sollen zum Kreuz gehen, auf die Lösung, auf die Erlösung, auf das Lösegeld, das Jesus bezahlt hat. Micha 7, Vers 8. Denn wenn ich auch gefallen bin, so stehe ich doch wieder auf. Wenn ich auch in der Finsternis sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Wir alle sind doch immer wieder umgefallen. Wir alle versündigen uns doch immer wieder. Aber das ist nicht mehr unser Zustand, den wir von Natur aus haben. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist Vergebung möglich. Und für diejenigen, die mit Jesus nicht unterwegs sind, sagt Jesus auch, komm zu mir, ich vergebe dir ganz und setze dich in einen neuen Zustand hinein. Man fällt, aber man kann wieder aufstehen. Du sitzt nicht fest. Du bist nicht irgendwo einfach einbetoniert. Es gibt eine Möglichkeit, erlöst zu werden. Du steckst nicht fest, du bist nicht in einer Sackgasse. Es ist Veränderung möglich. Und es ist ein Gnadengeschenk Gottes, hier an diesem letzten Sonntag im 2024 einmal mehr wieder diese Möglichkeit zu haben, sich auf Jesus auszurichten und zu sagen, ich möchte mit dir unterwegs sein. Weil Gott aus Gnade vergibt, macht es keinen Sinn, sich zu verstecken, sich zu entschuldigen oder die Schuld wegzuschieben, wenn du mit deiner Sünde konfrontiert wirst. Warum sollten wir sie verbergen? Jesus weiß sie doch schon. Und er hat eine Erlösung geschaffen am Kreuz von Golgatha. Warum sollten wir so hart darauf arbeiten, so zu tun, als wären wir etwas kleinere Sünder, wenn doch die Botschaft des Evangeliums ist, dass Jesus Sünder liebt und annimmt? Wir müssen das nicht irgendwie vertuschen oder verstecken, sondern zu Jesus kommen. Niemand hier drin, auch nicht der Matthias, ist jetzt nicht da, er wird es wahrscheinlich nachhören, die Predigt, zum Schauen, dass ich auch alles richtig gesagt habe. Auch nicht der Matthias hat die Erlösung verdient. Auch nicht Spurgeon oder Luther oder Calvin, niemand hat die Erlösung verdient. Es ist ein Gnadengeschenk und Paulus möchte hier immer und immer und immer wieder aufzeigen, dass die Gnade mächtiger ist. Dass der Zustand, in dem wir Menschen drin sind, nicht abschließend sein muss, sondern dass Erlösung möglich ist.
Warum sollten wir uns von der Schande bestimmen lassen, wenn Jesus unsere Schande freiwillig getragen hat? Warum sollten wir Gottes Zorn fürchten, wenn jetzt die volle Wucht des Zornes Gottes am Kreuz auf seinem Sohn ausgerichtet ist? Warum? Wir sollen auf die Gnade uns fokussieren, auf die Gnade schauen, auf die Erlösung schauen. Jetzt an diesem letzten Gottesdienst im Jahr 2024, aber auch dann im neuen Jahr 2025. Da gilt auch diese Aussage, die Gnade ist mächtiger. Das war im 24 so, das wird im 25 so sein. Niemand, kein Mensch ist ein hoffnungsloser Fall. Alle dürfen Vergebung bekommen. Man darf zu Jesus kommen. Thomas Watson sagt, in Christus liegt eine niemals endende Fülle der Gnade vor. Die Gnade in den Gläubigen ist wie Ebbe und Flut. Sie haben die Gnade nicht alle Zeit im gleichen Grad oder im gleichen Maß. Für eine Zeit war der Glaube von David stark und in einer anderen Zeit war sie schwach und kraftlos, dass man kaum einen Puls fühlen konnte. Und das gibt es bei uns Menschen. Wie Ebbe und Flut finde ich ein schönes Bild. Manchmal merkt man mehr von der Gnade, manchmal wieder weniger. Manchmal ist man näher bei Gott, manchmal etwas weniger. Man ist auch ein bisschen den Gefühlen fast ein bisschen ausgeliefert. Aber, er sagt, in Christus liegt eine niemals endende Fülle der Gnade. Vielleicht niemals nach, auch nicht im, sie nimmt niemals nach, auch nicht im Geringsten. Die Gnade in Christus ist vermittelbar. Seine Gnade ist für uns da. Wir dürfen immer wieder auf diese Gnade uns fokussieren. Und so wünsche ich dir und mir, dass wir an diesem letzten Sonntag, aber auch im Jahr 2025, dass wir uns auf diese Gnade ausrichten. Dass wir uns auf Jesus fokussieren. Dass wir zu ihm kommen und Frieden, Erlösung, Vergebung und Freude erhalten dürfen. Die Gnade ist mächtiger. Ich möchte beten. Jesus, hab Dank für deine wunderbare Gnade. Danke hast du diese Übertretung des einen, das zur Verdammnis der Menschheit führt, zerstört mit deiner Gerechtigkeit, Vollkommenheit, mit deinem Tod am Kreuz. Und danke bist du nicht einfach im Grab geblieben, sondern bist du auferstanden und zeigst so, dass du mächtiger bist als das Böse, mächtiger bist als der Tod. Und dass wir Menschen bei dir Frieden und Zuflucht und ewiges Leben erhalten dürfen. Herr, schenke uns diese Einsicht, dass diese Kausalkette stimmt. Du siehst, dass wir manchmal zweifeln, dass wir manchmal ungewiss sind, aber wir dürfen dir vertrauen. Du sagst es in deinem vollkommen unfehlbaren Wort. Bei dir ist Erlösung und Frieden. Und so möchte ich dich bitten, dass das unser Zustand sein darf, hier an diesem letzten Sonntag im 2024, aber dann auch im neuen Jahr, dass wir unser Vertrauen auf dich setzen, dass die Gnade mächtiger ist, dass du alles getan hast, um uns zu erlösen. Wie wunderbar diese Botschaft ist, das Evangelium, diese frohe Botschaft. Wie wunderbar durften wir Weihnachten feiern und dürfen wir jetzt sogar schon jetzt uns auf Ostern ausrichten, was du alles getan hast. O Herr, schenk, dass wir das von ganzem Herzen vertrauen dürfen. Danke, Herr, hilfst du uns da dabei. Amen.